Herzlich willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Horeb. Das sagt Ihnen Ihre Sabine Böhler. Heute stellen wir Ihnen das Wohnen für Hilfe-Projekt vor. Eine alternative Wohnform für alt und jung. Ja, genau, Sie haben es richtig verstanden. Jemand wohnt bei jemandem, hilft hier und da im Haushalt, im Garten oder der Betreuung von Haustieren und bekommt dafür ein Dach über den Kopf. Das Projekt ist so gedacht, dass meist jüngere Menschen den Älteren, die nicht mehr so können, helfend zur Seite stehen und dafür bei ihnen wohnen. Die Gründe, warum die beiden jetzt für eine Weile zusammenleben, ja, die sind ganz unterschiedlich, liebe Zuhörer. Vermittelt wird das Generationenprojekt, die Wohnpartnerschaft, könnte man auch sagen, von Mitarbeitern der Kontaktstellen Wohnen für Hilfe. Wie zum Beispiel von Frau Tauer, meinem heutigen Studiogast. Sie ist seit 2002 Mitarbeiterin im Seniorentreff Neuhausen, das ist ein Münchner Stadtteil, und vermittelt die Wohnpartnerschaften. Die Vermittlung von Wohnen für Hilfe gibt es jetzt schon seit 96, also seit fast 15 Jahren. Und da kann man und da kann auch Frau Tauer schon auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückblicken. Von ihr will ich heute alles über die Wohnpartnerschaften zwischen alt und jung wissen. Wie die Kontakte vermittelt werden, wie es gelingt, auf verschiedene Bedürfnisse auch einzugehen, welche Regeln es gibt, gerade auch in Bezug auf Kosten und Gegenleistungen, über den Umgang mit Konflikten werden wir sprechen und ob auch die neuen Mitbewohner Pflegeaufgaben übernehmen und so weiter. Liebe Zuhörer, auch Sie können gleich anrufen und sich auch mit Ihren Fragen in die heutige Lebenshilfe-Sendung Wohnen für Hilfe-Projekt Alternative Wohnformen für Alt und Jung einbringen. Jetzt darf ich erstmal meinen Gast begrüßen, Frau Tauer. Ich grüße Sie herzlich. Grüß Gott.
Guten Morgen, Frau Böhler. Ich freue mich sehr, dass ich heute die Möglichkeit habe, über das Projekt in München zu berichten und sage auch guten Morgen an alle Hörenden.
Mhm. Erzählen Sie uns doch nochmal mit Ihren eigenen Worten, Frau Tauer, was ist das Wohnraum für Hilfe-Projekt? Was für eine Idee steckt dahinter?
Also Wohnen für Hilfe drückt es ja schon ganz gut aus. Man kann billiger wohnen und hilft im Gegensatz dazu. Also es ist für beide Teile, für Vermieter wie auch Untermieter, eine Bereicherung und ein Geben und Nehmen. Also es ist nichts Einseitiges.
Also es ist gedacht, gerade vielleicht für Ballungsgebiete auch, wo Wohnraum besonders teuer und kostspielig ist. Und gerade es gibt ja Menschen in bestimmten Lebensbereichen, wenn sie in Ausbildung sind, wenn sie studieren, wo sie sagen, eigentlich könnte ich bei meinen Eltern leben, aber die sind 300-500 Kilometer weg oder ich komme eigentlich aus dem Ostblock und ich kann mir das einfach hier nicht leisten.
Ja, es funktioniert schon hauptsächlich in Städten, in denen das Wohnen kostspieliger ist, wie zum Beispiel München, aber vor allem auch in Universitätsstädten, wo es viele junge Leute gibt, die einfach auch nicht so viel Geld haben, sich eine teure Wohnung zu leisten. Und da funktioniert das Projekt immer besser.
Was waren denn Gründe für dieses Generationenprojekt zu starten, Frau Tauer?
Es ist so, dass ich ja im Seniorentreff Neuhausen arbeite. Das ist ein offener Treff für ältere Menschen. Die kommen, können den ganzen Tag kommen. Wir haben von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Und so entstand eigentlich auch die Idee, dass man sich Gedanken damals gemacht hat, wie will man alt werden? Wie möchte man leben im Alter? Möchte man jetzt alleine bleiben? Möchte man vielleicht jemand noch zu sich in die Wohnung nehmen? Oder ist man mal hilfebedürftig? Und damals im Jahr 1996 haben wir von dem Projekt gehört, das in Darmstadt gegründet worden ist, an der Fachhochschule für Sozialarbeit von der Frau Professor Kreikemeier. Und wir dachten uns, dass München auch ein gutes Pflaster ist, dieses Projekt hier anzusiedeln.
Und wenn Sie jetzt vom Seniorentreff sprechen, da interessiert uns auch, wer ist der Träger?
Das ist ein Verein. Also das ist damals in den 80er Jahren ein eigener Verein gegründet worden. Es waren Bürger Neuhausens, die ältere Bürger, die zusammen wandern wollten. Das war auch die Zeit, in der viele Alten- und Servicezentren hier in München aufgemacht haben. Aber der Seniorentreff, das ist ein eigener Verein.
Wie wurde oder wie wird das Angebot eigentlich angenommen?
Natürlich ist es zu Beginn eines Projektes erstmal eine lange Anlaufphase, bis eben möglichst viele Menschen von diesem Projekt erfahren, dass es sowas überhaupt gibt in München. Und ich stelle auch immer noch fest, dass sehr, sehr viele Menschen noch nie was gehört haben von diesem Projekt, obwohl es das ja jetzt mittlerweile schon 15 Jahre in München gibt.
Wie viele Vermittlungen führen Sie denn inzwischen jährlich durch?
Also es sind so circa 35 bis 40 Vermittlungen pro Jahr. Und seit Bestehen des Projekts haben wir ungefähr 345 Vermittlungen durchgeführt.
345 Vermittlungen, das heißt auch, bestehen diese Vermittlungen jetzt noch oder für wie lange, für welchen Zeitraum wohnen dann die Menschen zusammen?
Also das ist sehr unterschiedlich. Ich sage jetzt mal, im Durchschnitt sind es circa 1,5 bis 2 Jahre. Ich sage das den Studenten, die zu mir in die Sprechstunde auch kommen, dass es schon für länger angesehen werden soll, also nicht nur ein halbes Jahr, weil es ja auch eine Weile dauert, bis man sich kennenlernt, bis man vertrauter ist miteinander. Aber ich sage jetzt mal, die kürzeste Vermittlung war 2 Tage, die ich gehabt habe, und die längste ist circa 8, 9 Jahre jetzt mittlerweile schon am Bestehen.
Das heißt also, wenn Sie jemanden haben, der noch recht rüstig ist und Wohnraum anbietet, es kann sein, dass Sie ihm im Laufe der Zeit jetzt schon 2, 3, 4 Bewohner, Mitbewohner vermittelt haben.
Ja, ganz
und man
recht.
Sich dann sozusagen auch schon kennt.
Ja, also ich habe einige Vermieterinnen bei uns, die ich jetzt schon ziemlich lang kenne, und der ich auch schon mehrere Studenten geschickt habe.
Und wo gibt es denn überall schon dieses Vermittlung von Wohnpartnerschaften?
Sie meinen jetzt in Städten?
Ja, überall? Genau.
Also das wird kontinuierlich mehr. Beispiel ist zum Beispiel Tübingen, da ist es jetzt gerade erst am Entstehen, in Köln, in Karlsruhe, in Stuttgart, also es ist ganz deutschlandweit. Aber es müssen eben Städte sein, die einfach viele Studenten auch haben, Studentenstädte sind's.
Und da kommen wir auch schon zu einem Punkt auch, was auch ein bisschen auch wie ein Konfliktpunkt ist, könnte ich mir vorstellen, dass gerade in den Studentenstädten sind viele junge Leute, die würden gerne irgendwo wohnen, aber da gibt es vielleicht weniger Angebote und dann gibt es vielleicht Räume, die keine Ballungsgebiete sind, die eher ländlich sind, wo die Leute große Häuser haben und sagen, ach, bei mir könnten locker 1, 2 Leute wohnen und Hilfe kann ich sowieso gebrauchen mit meinem Garten, und wo sie sagen, aber hier sind keine Studenten.
Das ist eine Schwierigkeit und ein Problem. Ich habe manchmal Anfragen, zum Beispiel aus netten Städten vor München, Wolfratshausen zum Beispiel, aber da ist es dann schwierig, Studenten zu finden. Ich sehe es immer wirklich schon, dass es ein bisschen Schicksal ist, wenn ich gerade zu dem Zeitpunkt einen Menschen da habe, der auf Wohnungssuche ist und auch jetzt weiter rausziehen will. Meistens rate ich dann den Interessenten, die eben ein Zimmer zu vergeben haben, Selbstständiges zu probieren mittels Anzeigen, weil bei uns sind halt hauptsächlich Menschen, die im Großraum München was suchen.
Also wenn jemand jetzt auch schon überlegt, wäre das was für mich, hätte ich Wohnraum anzubieten, dann wäre es schon wichtig, dass die Anfahrt zur Uni, da wo derjenige dann seine Ausbildung macht, dass eine Stunde an Anfahrt oder 40 Minuten vielleicht nicht überschritten wird. Aber da kann man sich ja auch mit Ihnen beraten. Jetzt haben wir schon ganz oft gesagt, dass es junge Menschen sind, die an die Wohnraum vermittelt wird, dass es Studenten sind. Aber es gibt ja auch Menschen mittleren Alters, die aus irgendwelchen Gründen nochmal eine neue Ausbildung anfangen. Oder ich denke auch an vielleicht ein noch rüstiges Ehepaar oder einen rüstigen Mann oder Frau, der sagt, ich bin in Frührente und ich bekomme einfach nicht so viel Geld, aber so Gartenarbeit oder helfen, das kann ich auch. Gibt es jetzt eine Altersspanne, also das Höchstalter die vermieten und das Höchstalter der Mieter?
Das ist sehr unterschiedlich. Also die Vermieter, die ich habe, die sind meistens schon um die 80 Jahre. Also der Schnitt, habe ich mal ausgerechnet, ist so 76 bis 80 Jahre. Die älteste Vermieterin, die wir gerade haben, ist zum Beispiel 102 Jahre alt. Bei den Untermietern ist es so, dass es angefangen ist von 18 Jahren und die älteste Untermieterin, die Bewerberin, die war 72 Jahre alt. Ich muss dazu aber sagen, dass meistens, wenn sich ältere Interessenten bewerben für ein Zimmer, dass es manchmal auch ein bisschen schwieriger ist. Studenten sind oft flexibler, die können schneller ausziehen, wenn jetzt irgendwas ist. Und das ist bei älteren Menschen einfach nicht so leicht. Die sind oft schon etablierter, haben ihre eigenen Möbel, sage ich mal. Und es ist schwieriger, teilweise sich da zusammenzuraufen, sage ich jetzt mal, als mit jüngeren Menschen. Wobei ich aber auch sehr, sehr schöne Erfahrungen gemacht habe mit zum Beispiel einer 59-jährigen Mieterin. Die habe ich vor kurzem zu einer circa 80-jährigen Dame vermittelt und es sind mittlerweile beste Freundinnen geworden. Mhm. Die verreisen jetzt zusammen. Das gibt's auch. Aber so aus der Erfahrung ist es einfach ein bisschen schwieriger, ältere Leute zu vermitteln.
Also wenn wir hier von einem Generationenprojekt sprechen, dann ist es in der Regel so, dass der Altersabstand schon sehr, sehr hoch ist, also schon locker 40, 50 Jahre dazwischen liegen. Ja. Also dass sehr junge Leute zu sehr viel älteren Menschen ziehen und dort Hilfe anbieten. Welche Erfahrungen haben Sie denn in den einzelnen Städten gemacht, Frau Tauer? Was erzählt man sich da? Gibt es da auch ein Netzwerk, wo man sich auch austauscht?
Ja, wir haben das seit ungefähr 4 Jahren, dass wir uns alle einmal im Jahr treffen in der Stadt, wo Wohnen für Hilfe angeboten wird. Also im letzten Jahr war es zum Beispiel Stuttgart und ich glaube, wir waren 10 Städte anwesend und viele sind auch erst jetzt gerade so im Anfangen und brauchen natürlich Rat, wie man jetzt am besten an Interessenten rankommt. Mhm. Das ist so eigentlich so eine Hauptschwierigkeit, dass man an ältere Menschen kommt, die ein Zimmer zur Verfügung haben und das Projekt mal ausprobieren möchten.
Sind denn diejenigen, die Wohnraum anbieten, eher vermögende Menschen, die einfach große Wohnungen und Häuser haben aus irgendwelchen Gründen, oder kommen die älteren Herrschaften, sind es auch manchmal welche, die vielleicht auch auf Geld angewiesen sind und auf Hilfe?
Also der Großteil, sage ich jetzt schon mal, haben schon Geld. Also sind jetzt nicht so, also haben meistens Eigentum, sage ich jetzt mal. Wobei ich auch vielleicht ein Drittel davon habe, die jetzt selber in der Mietwohnung wohnen, in einer kleineren Wohnung. Aber leichter ist es natürlich schon, wenn man ein bisschen mehr Platz hat und ein eigenes Haus besitzt zum Beispiel.
Über das Teilen von Kosten und so, da kommen wir gleich auf jeden Fall noch zu sprechen, auf die Details. Aber vorher möchte ich doch noch mal so dieses Drumherum abklären. Wir sprechen über das Wohnen für Hilfe-Projekt. Das ist eine neue alternative Wohnform für Alt und Jung. Entwickelt hat sich das Projekt in Darmstadt. Hier in München wurde es übernommen vor ungefähr 10 Jahren, könnte man sagen. Frau Tauer, Sie sind seit 2002 dabei. Sie arbeiten eigentlich in einem sogenannten Seniorentreff, der gesagt hat, wir schließen uns dem Wohnen für Hilfe-Projekt an. Über 300 Vermittlungen haben Sie schon durchgeführt und haben wahrscheinlich auch schon eine ziemlich große Kartei. Und man macht ja so seine Erfahrungen. Und woran man natürlich sofort denkt, wenn man hört, Wohnen für Hilfe-Projekt, Leute gehen zu Älteren in die Wohnung, sind also auch Tag und Nacht mit ihnen zusammen. Wir hören viel über Gefahren, was lauert, auch an Trickdiebstahl und so weiter. Was haben Sie in dieser Richtung erlebt? Also sagen wir so ganz direkt schon auch an Negativen.
Einmal hatte ich einen sehr negativen Fall. Das kam nur einmal vor, war aber jetzt gar nicht durch die Mieterin selbst verursacht, sondern durch einen Freund, den sie da im Lauf des Wohnens bekommen hat. Und der war ein bisschen auf der schiefen Bahn. Also da ist ein Bild entwendet worden. Das ist aber jetzt so, jetzt habe ich gleich mit der schlechtesten Erfahrung angefangen. Das ist jetzt einmal passiert. Ansonsten muss ich sagen, die Leute, die zu uns kommen, die sind sich sehr wohl bewusst, dass sie Verantwortung haben für einen älteren Menschen, dass sie jetzt nicht ganz frei in der Wohnung oder in dem Zimmer wohnen, wie es oft der Fall ist, sondern dass sie wirklich mit einem älteren Menschen zusammenwohnen. Und von dem her kommen schon die Menschen zu uns, die jetzt, denke ich mal, nichts Böses im Schilde führen. Ich habe aber auch immer noch ein Gespräch mit denen vorher. Also ich schaue mir die an, rede mit denen über die Motivationsgründe, warum sie da mitmachen möchten, und habe jetzt mittlerweile in den 8 Jahren, wo ich beschäftigt bin, schon ein ganz gutes Gefühl für die Menschen entwickelt, die sich bei uns bewerben.
Wie die Erstkontakte zustande kommen, welche Fragebögen es gibt, ob Kosten entstehen, Gebühren, die Detailfragen, die klären wir jetzt gleich. Bleiben Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Wir stellen Ihnen das Generationenprojekt vor, Wohnpartnerschaften, Alt und Jung wohnen zusammen, eine neue, wenn Sie es zum ersten Mal hören, alternative Wohnform für Alt und Jung, die, denke ich, sicherlich auf dem Vormarsch sein wird. Also gleich geht's weiter hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb und mit Brigitte Tauer. Mein Name ist Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir stellen Ihnen das Wohnen für Hilfe-Projekt vor, das es jetzt schon in über 10, fast 15 Städten Deutschlands verteilt gibt. Junge Menschen bieten ihre Hilfe an und können bei älteren Menschen wohnen. Frau Tauer, lassen Sie uns jetzt ins Detail gehen, nämlich wie Sie alt und jung in Verbindung bringen, ja, wie die Kontakte zustande kommen und wie Sie auch prüfen, ob die jungen Leute wirklich helfen wollen und nicht den älteren und auch kranken Menschen ein Stück ausnützen möchten. Wie kommen denn die Erstkontakte zustande?
Also von der Untermieterseite ist es so, von den Studenten, dass die mittlerweile sehr schnell erfahren, dass es uns gibt über das Studentenwerk, über die Homepage vom Studentenwerk sind auch wir verlinkt. Und ich habe jeden Freitag Sprechstunde nachmittags und die stellen sich dann vor bei mir. Ich führe Gespräche mit den Studenten, es dauert so circa eine Viertelstunde, und versuche eben die Motivationsgründe herauszubekommen und einfach ein bisschen so das Temperament, die Art des Menschen näher zu erfassen. So ist es von der Untermieterseite her. Die Interessenten an Untermietern, also die Vermieter quasi, die hören übers Radio, von Zeitungen von uns, dass es uns gibt, rufen an bei mir und ich mache dann einen Hausbesuch aus. Also einen Termin für einen Hausbesuch, wo ich mir das Zimmer ansehen kann, wo ich die Bedürfnisse und Erwartungen, die der Vermieter hat, erfragen kann und ob es überhaupt möglich ist, dass da ein Student einzieht. Also ob nicht die Erwartungen zu hoch sind, sondern klär einfach ab, ob das Projekt funktionieren könnte.
Was sind das für Bedürfnisse, für Erwartungen, die die Vermieter, also die älteren Menschen oftmals haben?
Ich stelle so fest, dass es im Großteil wirklich ein Sicherheitsbedürfnis ist, dass viele Menschen allein in großen Wohnungen oder in Häusern leben, wo sie manchmal den ganzen Tag vielleicht nicht viel Kontakt haben oder wo es sehr still ist und sie einfach sich wohlfühlen würden, wenn zusätzlich noch ein Mensch da wohnen würde und einfach nach ihnen schaut. Das ist so ein Hauptbedürfnis, dass sie einfach wissen, es kommt jemand und guckt nach mir. Dann gibt's natürlich aber auch die Hilfsdienste, die erwartet werden. Die sind unterschiedlichster Art, wie zum Beispiel manchmal ist es einfach Fenster putzen, im Haushalt helfen, beim Putzen helfen, wenn man sich jetzt nicht mehr so gut bücken kann, beim Einkaufen. Ich stelle auch fest, dass manche im vierten Stock ohne Lift wohnen, dass sie da gern jemand hätten, der ihnen vielleicht die schweren Einkaufstaschen hochtragen könnte, vielleicht auch mal begleiten bei Arztbesuchen, beim Spazierengehen, wenn man schon ein bisschen gebrechlicher ist. Also solche Sachen sind es im Großen und Ganzen. Jetzt im Winter natürlich kommt auch oft auch Schneeräumen dazu. Wenn die Leute einen Garten haben, auch manchmal da Rasenmähen helfen. Sowas in der Art.
Das heißt also, der junge Mensch, der in die Wohnung ins Haus zieht, ist sozusagen dann auch ein Stück weit mitverantwortlich für den Haushalt. Und wo die Verantwortungsbereiche liegen, das muss abgesteckt werden. Nun wachsen da ja neue Beziehungen, wo man sich noch nicht so kennt. Und wir wissen selber, es fällt uns manchmal schwierig, oft zu äußern, was brauche ich, was will ich, wie soll es sein? Wie gehen Sie denn da genau vor? Wird so etwas auch vertraglich und schriftlich festgelegt?
Ja, also bei meinen Hausbesuchen hinterlasse ich immer einen Untermietvertrag. Das ist also, die Zimmer sind meistens möblierte Zimmer. Es ist wirklich hauptsächlich Untermiete, die ich vermittle, wobei manchmal auch kleine Wohnungen dabei sind. In diesem Vertrag ist am Schluss, wird dann festgelegt zwischen den beiden Wohnpartnern, wie viele Stunden man circa im Monat leisten soll und was an Hilfe in etwa erwartet wird. Es ist auch so, dass ich das ja abkläre bei meinen Hausbesuchen, was so gewünscht wird von den Vermietern. Mhm. Und ich gehe dann immer meine Kartei durch mit den Studenten, mit den Interessenten und suche mir einfach 2 bis 3 Leute aus, wo ich mir vorstellen könnte, die passen dahin. Mhm. Und denen sage ich das auch vor.
Und fragen Sie die auch vorher, was meinen Sie, wie viele Stunden können Sie neben Ihrem Studium erübrigen für Schneeräumen, für was auch immer?
Ja.
Mhm. Also das wird schon ganz genau abgeklärt.
Das wird abgeklärt. Also es ist, in der Regel sind es circa 4 bis 5 Stunden in der Woche. Und ich sage das dann auch den Studenten, wie viel Zeit sie ungefähr haben und ob sie das sich zutrauen und ob sie das machen könnten.
Aber da haben wir jetzt schon mal eine Zahl, 4 bis 5 Stunden Arbeit gegen ein Zimmer. Sie haben gesagt, es ist eine Untermiete. Muss dann der Student trotzdem einen kleinen Kostenanteil mittragen?
Ja, also wir haben das so vereinbart, dass die Nebenkosten meistens bar bezahlt werden. Es kommt wirklich immer auf das Zimmer drauf an. Es ist jetzt so ein Richtwert so von diesen 4 bis 5 Stunden. Aber Nebenkosten für Strom und Heizung und heißes Wasser ist natürlich immer gut, wenn es bar bezahlt wird. Und
also kommen auf den Studenten dann doch nochmal Kosten auch fürs Wohnen zu, die sich zwischen 50 und 100 Euro,
genau,
denke ich, bewegen,
ja,
oder?
Ja, das ist so ein Betrag, der noch bezahlt werden muss. Was ich aber auch wirklich gut finde, weil wenn was ganz umsonst ist, habe ich so festgestellt jetzt im Laufe der Zeit, dann wird es auch nicht mehr so gut geschätzt. Es ist schon gut, wenn man einfach weiß, man muss für das, was ich verbrauche, auch was bezahlen.
Ich muss was bezahlen als Student, als Untermieter, aber ich bin auch verpflichtet, 4 bis 5 Stunden und oder auch mehrere Stunden, je nach Vereinbarung, zu helfen. Gibt es denn jetzt auch Fragebögen, die ausgefüllt werden müssen, also auch von Seiten gerade der Wohnungssuchende, wo auch nochmal Adressen hinterlegt werden, auch von Eltern, weil Sie sagen, haben das eben positiv dargestellt, dass Studierende, Studenten flexibel sind und schnell mal hier ein- und ausziehen können, aber sie können auch einfach ganz schnell weg sein. Mhm. Und beantragen Sie auch ein Führungszeugnis?
Führungszeugnis haben wir jetzt nicht, dass wir das beantragen. Es ist wirklich, wenn die zu uns kommen, müssen die einen Bogen ausfüllen, wo sie derzeit wohnen, was sie sich vorstellen könnten als Hilfe. Ich lasse mir immer den Ausweis vorzeigen. Das ist speziell jetzt bei Studierenden aus dem Ausland ganz gut, ob sie wie lange sie ihr Aufenthaltsrecht hier haben. Aber Führungszeugnis, das wäre zu viel verlangt, denke ich mir, wenn die jetzt zu uns kommen.
Und sind jetzt mit der Vermittlung auch Gebühren schon verbunden?
Ja, also wir haben eher da jetzt im Moment noch einen symbolischen Beitrag. Wenn die Studenten zu uns kommen, zu mir in die Sprechstunde, dann müssen die 3 Euro Aufnahmegebühr zahlen. Und wenn die Vermittlung klappt, dann kostet es von beiden Seiten, also Vermieter wie auch Untermieter, nochmal 10 Euro.
Mhm. Das heißt, Sie verdienen quasi so gut wie nichts, 23
ja.
Euro, sehr, sehr symbolisch, weil die Zeit, die Sie auch verbringen, Sie sagen, Sie machen eine Ortsbesichtigung, Sie schauen sich dieses Zimmer an, werden da auch so Übergabeprotokolle gemacht, weil ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch Konflikte gibt, dass wenn ich eins meiner ehemaligen Zimmer, vielleicht war es auch das Kinderzimmer, eins meiner Kinder vermiete und da wohnt jemand drin und dann ist doch mal eine Schmarre an der Wand, also ich könnte mir vorstellen, dass doch manch Älterem dann erstmal das Herz stockt und Sie sagen, oh je, so habe ich mir das jetzt doch nicht vorgestellt. Wie gehen Sie damit um?
Also das steht auch in dem Untermietvertrag drin, dass man die Zimmer dann wieder so verlassen muss, wie man sie vorgefunden hat. Also ich habe das auch schon erlebt, dass ein Untermieter jetzt zum Beispiel eine Wand beschmutzt hat, die hat er dann auch wieder streichen müssen am Schluss.
Ich komme noch mal auf die Frage zu sprechen. Wer ist der Ansprechpartner, wenn es jetzt so zu Konflikten kommt? Auch wenn ich jetzt ein Kind bin und meiner Mutter sagt, ja, mach das, ich stehe dahinter. Ich habe auch den jungen Studenten kennengelernt, der scheint in Ordnung zu sein, weil Ältere holen sich vielleicht auch noch mal Rat bei Angehörigen oder Nachbarn. Ist das jetzt in Ordnung? Was sagst du? Und trotzdem kommen Konflikte.
Also das bin immer auch noch ich, dass ich Ansprechpartner bin. Das ist uns ganz wichtig, dass wir das Projekt auch die ganze Zeit betreuen. Und dazu habe ich auch Hilfe von einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin, die kommt einmal in der Woche zu uns ins Büro und die telefoniert dann immer alle Wohnpartnerschaften durch. Also jede Woche, ich weiß nicht, wie viel sie schafft, vielleicht 3, 4, je nach Bedarf an Gespräch, erkundigt die sich immer wieder, ob alles läuft und ob sie zufrieden sind.
Ja, und wenn Sie von sich sprechen, könnte man schon sagen, das ist gehört zum Konzept des Wohnen für Hilfe-Projektes, das auch in den einzelnen Städten ja angeboten wird. Sie haben ein paar Städte genannt, Hamburg, Münster, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Darmstadt, Freiburg.
Ja, das gehört da überall dazu. Also das ist auch bei dem Konzept, finde ich, das Wichtige, dass man einfach weiß, man ist da nicht allein gelassen, weil die Studenten, die wir schicken, die kommen von uns, wir kennen die auch. Und speziell jetzt bei den älteren Vermietern ist oft eine Unsicherheit da, oft eine Angst, wen sie sich da jetzt in die Wohnung holen. Und da ist es einfach auch ein beruhigendes Gefühl zu wissen, wenn jetzt irgendwas nicht klappt, dann kann ich mich an jemand wenden und die kann mir helfen.
Es haben uns Hörer erreicht. Wir sprechen über das Generationenprojekt, die Wohnpartnerschaften Wohnen für Hilfe. Und wir haben eine österreichische Hörerin, die eine Frage hat. Ich begrüße ganz herzlich Frau Madertanner aus Niederösterreich. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage. Ich bin selbst 53, bin aber nach einem Unfall ziemlich lädiert und würde fragen, ob es so eine Vereinigung auch in Österreich gibt. Das wäre mir sehr recht. Ich habe ein Riesenhaus und bin jetzt fast am Zusammenbrechen mit der Arbeit und würde mir wünschen, dass sich so etwas, also dass Studenten, vorzugsweise halt Theologiestudenten zu mir zögern und sich hier einrichten, etablieren. Die könnten auch ziemlich sich das einrichten, wie es ihnen dann gefiel.
Geben wir die Frage gleich mal an Frau Mader weiter, wie sie auch vielleicht zu Kontakten kommen könnten.
Ja, bitte.
Frau Mader.
Ja, also ich weiß, dass es das Projekt in Graz und in Innsbruck gibt. Es kommt jetzt darauf an, wo Sie wohnen, Frau Madertanner.
Graz wäre mir da näher.
Es ist halt wichtig, was ich schon gesagt habe, dass es eine Studentenstadt ist. Das weiß ich jetzt nicht, ob das bei Ihnen so zutrifft.
Wenn Sie sagen, Graz ist in Ihrer Nähe, dann würde ich doch sagen, versuchen Sie in Graz diese Stelle herauszufinden und besprechen zusammen mit den Mitarbeitern, ob das für Sie möglich ist. Oder
Ich habe auch daran gedacht, weil ich mit Priestern zusammenarbeite, ich habe auch daran gedacht, ob man das nicht selber bei uns hier in Niederösterreich gründen könnte. Das wäre nämlich ganz toll.
Na, mit Sicherheit. Da können Sie ja auch gern mal an die Verantwortung der Priesterseminare der Universität herantreten
ich
und sagen.
Ich bin nahe in Heiligenkreuz.
Ja.
Und arbeite auch, also mein Sohn ist selber im Kloster bei den Zisterziensern. Ich arbeite selber auch mit den Priestern.
Ja, und man kann ja die Erfahrungen von dem Wohnen für Hilfe-Projekt, ich sage jetzt mal, dass es jetzt in Graz und auch schon gibt oder auch bei uns in Deutschland einfach zugrunde legen und auch wie sie vorgehen. Dann bedanke ich mich für Ihre Frage, ja? Alles Gute für Sie.
Würden Sie mir da eine Ansprechpartnerschaft geben, in eine Nummer? Oder?
Nein, das haben wir nicht.
Das haben Sie
nicht?
Aha, wo könnte ich mich erkundigen? Unter diesem Namen, unter diesem Titel?
Also die Frau Tauer hat mir gerade signalisiert, wenn Sie Kontakt mit ihr aufnehmen, dann könnte sie Ihnen die Telefonnummer in Linz vermitteln. Und da rufen Sie bitte den Hörerservice an. Und die Nummer sage ich am Ende der Sendung, ja?
Dankeschön.
Auf Wiederhören, Frau Madatana. Für Gott. Jetzt begrüße ich aus Memmingen im Allgäu die Frau Uhl. Grüß Sie Gott, Frau Uhl.
Ja, hallo, grüß Gott. Ja, ich rufe aus Memmingen an und wir haben natürlich keine Studenten in Memmingen, aber Kempten ist ungefähr 45 Kilometer weg und Ulm ist ungefähr 50 Kilometer weg. Ja, ich habe ein großes Haus, bin allein und ja, es gibt mir halt eine gewisse Sicherheit, wenn noch jemand im Haus wäre, dann. Mhm. Ich habe dadurch keine.
Auch da würde ich sagen, Frau Tauer, kann sich vielleicht die Frau Uhl an Sie wenden, sodass Sie das auch einfach weitervermitteln.
Ja, wobei das ist halt jetzt vielleicht schwieriger, weil da jetzt nicht wirklich eine Organisation ist, die das übernimmt bei Memmingen. Mhm. Mein Rat ist immer, dass man da selbstständig halt das versucht, was natürlich immer schwieriger ist, aber das zum Beispiel mit einer Anzeige in der Zeitung, dass man vielleicht wirklich schreibt, wo ich suche jemand Wohnen für Hilfe. Das ist jetzt so mein Rat. Also Krumbach, glaube ich, gibt es jetzt was oder ist im Entstehen, aber in Memmingen direkt selbst kann das jetzt nicht von so einer Stelle wie von uns übernommen werden, ja, weil wir da leider niemand haben, keine Studenten, die da hingehen.
Mhm. Ja, das ist, haben wir ja schon fast gedacht,
ja,
dass wir weg sind dann, gell? Also vielen Dank für die Auskunft.
Gerne.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, danke schön, auf Wiederhören. Aber vielleicht kann man da auch sagen, es gibt immer große Schulen vielleicht in der Gegend, die wissen, es sind Studenten bei uns an der Schule, die sind in Ordnung, die sind finanziell, denen geht's nicht so gut und dass man das über die Schulleitung macht und über, ja. Ja, das so etwas gäbe es ja auch.
Das ist eine ganz gute Idee, dass die Leute, man muss halt dann selber tätig werden. Bei uns ist das halt wie eine Agentur, sage ich jetzt ja mal. Wir sind da. Also wenn jetzt was nicht funktioniert, wir suchen die Leute aus. Aber wenn man jetzt wirklich ein bisschen mehr auf dem Land wohnt, wo es vielleicht so eine Schule gibt in der Nähe, das gibt es ja auch öfters, dass man da selber vielleicht mit dem Schulleiter einfach spricht oder auch Zettel aushängt.
Jetzt darf ich eine Hörerin aus München begrüßen, Frau Penskova. Grüße Gott.
Grüß Gott, hier ist Penskova. Ich wollte ganz gerne jemanden reinlassen. Ich wohne ganz alleine und fühle mich halt unsicher. Ich werde 77 und ja, dass halt jemand bei mir wohnen wird, dass jemand überhaupt da ist. Also ich habe eigentlich keine Arbeiten zu vergeben, sondern halt das.
Gibt es so etwas auch? Frau Tauer,
ich habe das auch. Also es gibt manchmal wirklich Vermieter, die einfach keine Arbeit haben, die noch relativ rüstig sind und das alles selber machen. Aber das Bedürfnis ist da, dass da jemand einfach trotzdem noch wohnt. Man ist jetzt nicht unbedingt auf eine teure Miete angewiesen, kann es ein bisschen billiger machen. Und natürlich, das habe ich auch öfters.
Ja, gibt es das?
Ja.
Aha. Naja, dann würde ich bitten, dass ich da irgendwie vermittelt werde, dass etwas einmal sich, ich habe es momentan, habe ich eine Malteser. Aha. Und ich habe eine wahnsinnig knappe Rente.
Ja.
Und zahlte Malteser, das kostet jeden Monat, zahle ich von meinen Rücklagen, von meinen Ersparnissen und es gefällt mir halt nicht. Ich meine, Ersparnisse hat man halt, damit man halt überhaupt was hat im Alter, ne? Und ja, so sieht halt das aus. Und aber ich wollte fragen dann auch, wenn die Leute für einen wirklich etwas tun, muss man die auch Haftpflicht versichern?
Es gibt eine Unfallversicherung. Also das rate ich dann immer den Vermietern, eine Unfallversicherung abzuschließen, die aber nicht zu viel kostet. Das ist circa 40 Euro im Jahr.
Ah ja, das geht schon, weil das muss ja alles in Ordnung sein.
Ja, natürlich.
Ja. Kann ich da bei Ihnen in Neuhaus mal vorsprechen, oder?
Können Sie sehr gern. Es wird ja am Schluss, glaube ich, nochmal eine Hörernummer eingeblendet und da können Sie mich gern kontaktieren und wir können dann nochmal ausführlich sprechen. Und
für alle, die sich jetzt schon interessieren, Sie können auch schon sofort beim Hörerservice anrufen. Das ist die 0700 75 25 75 25. Das ist die Rufnummer, die auch hinten auf dem Programmfaltblatt steht. 0700 75 25 75 25. Dankeschön.
Ich bedanke mich.
Alles Gute. Hoffentlich kommt ein Kontakt zustande.
Dankeschön, vielen Dank.
Weil auch wir sind aufmerksam gemacht worden von Menschen, die gute Erfahrungen gemacht haben mit dem Wohnraum für Hilfe Projekt. Und ich meine, schwarze Schafe und dass Beziehungen nicht gelingen, das gibt es immer. Ich sage ich auch mal auf beiden Seiten auch, dass man andere Interessen hat und sich etwas anders entwickelt. Aber wenn Sie dabei sind und das auf eine gute Art und Weise vermitteln, denke ich, kann man sich da schon erstmal ein Stück weit drauf einlassen. Frau Turba aus Feldkirchen, auch in der Nähe von München, hat uns erreicht.
Grüße. Ich habe einiges von der Vorrednerin auch so erlebt. Ich habe in jungen Jahren also eigentlich Leute manchmal aufgenommen. Und da war ein Ehepaar dabei mit zwei Kindern. Die haben dann zum Dank noch den neuen Ledermantel, das Weihnachtsgeschenk meiner Tochter mitgenommen. Das war also das ungünstigste Erlebnis damals. Und ja, aber es hat auch andernteils einen Fall gegeben, wo bis jetzt eine Freundschaft daraus entstanden ist, weil es Leute vom gleichen Ort waren. Und was also sehr, sehr schön ist, wir haben zusammen da nochmal einen Gebetskreis gehabt. Das war eigentlich also ganz positiv. Und meine Vision, das ist zwar vielleicht in der Praxis auch nicht so besonders leicht durchzuführen, wäre folgendes. Wenn zum Beispiel ein Kind oder Enkelkind, sagen wir mal, in Passau studiert und deren Kind oder Enkelkind in München, dann könnte man so einen Tausch machen, dass jeder so tut, dass wenn er also anstelle des eigenen einfach ein fremdes Kind aufnehmen würde, einen fremden Jugendlichen.
Das ist eine gute Idee.
Das würde mir ganz wunderbar vorkommen, wenn zum Beispiel das gesichert wäre, dass das ein paar Jahre dauert, weil nämlich die anderen, die machen es dann viel besser, ja. Die Fremden. Die fühlen sich mehr daran gebunden, als die eigenen, die alles umsonst haben.
Das stimmt. Also die Idee ist, finde ich, ganz, ganz wunderbar. Manchmal ist es schwierig, dass halt die richtigen Leute dann zusammenkommen. Ja, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, denke ich mir, dass man als Eltern von dem Kind jetzt mitbekommt, zum Beispiel, wer in München sein Kind in der eigenen Stadt hat. Das ist immer das Problem, dieses Zusammenkommen.
Und in München wäre der Wohnraum ja so wichtig und da wäre es auch dann genügend, wenn es irgendwie im S-Bahn-Bereich wäre.
Das stimmt.
Ja, das wäre meine Vision davon. Ich bin jetzt schon über 80 und kann natürlich jetzt bindend nichts mehr Längeres ausmachen, weil ich ja auch ziemlich so nicht, also einige chronische Sachen haben, so lange dauert vielleicht dann mehr.
Ja gut, dann bedanke ich mich für Ihren Anruf.
Ich danke Ihnen sehr für dieses Projekt, das finde ich also eine ganz tolle Sache. Und ich wünsche Ihnen Gottes Segen dazu.
Ja, danke schön. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Frau Dauer, was sitzt hinter den Kulissen, haben wir eben ganz kurz gesprochen. Das ist sicherlich auch etwas, was Sie auch kennen, dass Sie merken, das Bedürfnis ist sehr groß, aber dass es kaum oder wenig Kontaktstellen gibt. Wissen Sie denn auch von karitativen und diakonischen Einrichtungen, die zwar jetzt das Wohnraum für Hilfe-Projekt nicht direkt innehaben, die aber sagen, wir sammeln schon Telefonnummern und wir könnten schon auch Kontakte vermitteln?
Ich muss sagen, jetzt in München, ich weiß jetzt nicht von den Kontakten, weil es ist ja wichtig, dass man beide Seiten kennenlernt.
Ja.
Und deswegen finde ich persönlich, ist jetzt so eine Stelle, die das beides in der Hand hat, schon wichtig. Und ich denke, so Stellen wie Caritas, ich kenne das von München, die verweisen einfach an uns weiter, dass ich mir dann ein Bild machen kann von beiden Seiten.
Das heißt, wenn ich jetzt auch davon gehört habe, Wohnraum für Hilfe Projekt und auch vielleicht im ländlichen Gebiet bin, ich kann mich ja jetzt auch ausstrecken, vielleicht in Kirchengemeinden, wo auch immer hin und kann sagen, könnt ihr mir dabei helfen bei der Vermittlung? Ich würde gerne jemanden aufnehmen. Kennt ihr nicht jemanden? Und irgendwer kennt immer Eltern, die besorgt sind und für ihr Kind eine Wohnmöglichkeit suchen. Also, dass man da auf unterschiedlichste Möglichkeiten kommt. Denn Radio Horeb ist es jetzt leider nicht möglich, da zu vermitteln zwischen Menschen, die Wohnraum anbieten und auch Menschen, die wiederum Wohnraum suchen. Ich möchte nochmal auf die Hilfeleistungen oder auch auf das, was vielleicht von Seiten der Vermieter auch erwartet werden könnte oder der Angehörigen, weil was Sie sicherlich auch kennen, Frau Tauer, aus Ihrer Projektarbeit, Wohnen für Hilfe, dass Sie sagen, jetzt, als der Kontakt zustande kam, als die Vermietung zustande kam, war der Bewohner in dem und dem gesundheitlichen Zustand, so wie wir es eben von der Hörerin gehört haben, ach, ich brauche gar keine Hilfe, aber dann ist so ein schlechtes Wetter wie hier oder irgendwas anderes und dann auf einmal zack. Schenkelhalsbruch, irgendetwas und es verändert sich total die Situation und man hat dann die Erwartung, ah, mein Bewohner, der kann mir jetzt helfen, der kann mich zu den Ärzten fahren, der kann dies und das und vielleicht auch Pflegeleistungen übernehmen. Wo sind die Grenzen? Was ist möglich und wo sagen Sie ganz klar von vornherein, nein, da sind Grenzen?
Also Grenzen sind wirklich bei der Pflege. Die Studenten,
warum?
Die Studenten, die studieren alles Mögliche, Philosophie, Wirtschaft und die haben keine Ausbildung. Die kennen sich nicht aus mit Pflege. Also das sind wirklich nur niederschwellige Tätigkeiten.
Also da geht es auch in den Haftungsbereich hinein.
Ja, ganz genau. Ja. Es geht auch um die Haftung und die Studenten kommen zu uns, weil sie halt wie vielleicht bei den Großeltern helfen möchten, aber jetzt keine Pflege übernehmen. Das müssen wirklich die Pflegedienste vor Ort machen, die es gibt. Ich habe einmal die Erfahrung gemacht, dass zufällig eine ehemalige Krankenschwester, dass die dann aushelfen konnte zum Beispiel, dass die zum Beispiel mit auf die Toilette begleitet hat. Aber das sind ganz große Ausnahmen.
Also da muss ich mich, wenn ich pflegebedürftig werde oder wenn meine Pflege zunimmt, darf ich mich nicht auf meinen Studenten verlassen, sondern wenn er etwas für mich tut, ist es rein freiwillig und ich muss mich darum kümmern, dass mein Pflegedienst einfach mehr leisten kann
genau.
Und Aufgaben übernimmt und muss das mit meinem Arzt und dem Pflegedienst besprechen.
Ja.
Das ist eine ganz klare Abmachung.
Das ist sehr, sehr klar.
Ja.
Und wir helfen auch gern weiter jetzt mit Pflegedienste oder wir vermitteln in den Stadtteilen. Es gibt ja überall auch Sozialbürgerhäuser, zum Beispiel in München, dass wir dahin vermitteln. Aber man muss immer bedenken, das sind einfach Studenten, die auch noch viel studieren müssen. Und
es ist nicht so das Modell Wohnraum für Pflegedienst, also dass Pflege übernommen wird, wie wir das kennen, dass vielleicht aus dem Ausland ausgebildete Mitarbeiter, oft aus dem Ostblock, bei dem Pflegebedürftigen leben und mitleben und ihn dann auch pflegen, weil das ist ja ein Modell, das sich immer weiter auch durchsetzt.
Ja, aber das ist bei uns jetzt, bei dem Wohnen für Hilfe, ist das ganz klar nicht der Fall. Man muss bedenken, das sind Studenten, die einfach noch unterschiedliche Zeiten haben, die das einfach nicht erfüllen können. Das ist auch zu viel Verantwortung, würde ich jetzt sagen.
Und wenn sich der Bedarf verändert, dass man sagt, ja, am Anfang war vereinbart 5 Stunden oder 4 Stunden die Woche und dafür habe ich jetzt das und das an Nebenkosten genommen. Aber jetzt erhöht sich der Aufwand und der Student sagt, ach, ich habe Semesterferien in den nächsten 3-4 Monaten und wenn ich dafür gar nichts bezahle. Gibt es solche Zwischenlösungen?
Das gibt's alles. Also ich sage, es gibt nichts ganz Klares. Es gibt wirklich auch die unterschiedlichsten Vereinbarungen. Auch sowas, dass zum Beispiel mehr Hilfe anfällt.
Ja.
Und wenn man muss einfach dann reden mit dem Wohnpartner und wenn der sagt, ich habe Zeit, ich würde mir auch sogar gern was dazu verdienen.
Dienen sogar.
Für den,
ach, das geht auch.
Das habe ich auch schon erlebt, dass manche einfach plötzlich mehr Bedarf gehabt haben im Garten. Oder dass die krank waren und vielleicht auch mehr Hilfe gebraucht haben. Dass man das dann ausmachen kann. Und wenn der Student wirklich die Zeit hat und es gern machen möchte, dann ist das völlig in Ordnung.
Mhm. Nur schwierig wird es dann, wenn es so um die Erwartungen geht. Was mich noch interessieren würde, was wir noch gar nicht besprochen haben, Studenten kennen jetzt wieder von der Schulzeit oder auch von sonst woher andere Studenten und möchten gern mal, dass auch jemand übernachtet. Vielleicht sogar ein junger Mann bei einer jungen Frau. Und das ist ja gerade auch bei Älteren oftmals dann auch ein schwieriges Thema, wenn sich derjenige dann auch als Freund oder Freundin entpuppt. Wie ist denn das geregelt?
Also es gibt keine spezielle Regelung. Ich mache das immer vorher aus oder ich bespreche das bei meinen Hausbesuchen und frage nach, wie es ist mit Besuchen. Ich mache da sehr unterschiedliche Erfahrungen. Es gibt zum Beispiel Vermieter, denen das gar nicht recht ist, wenn plötzlich dann ein fremder Mann da in der Wohnung auftaucht, den sie gar nicht kennen und die sagen von vornherein, dass Besuche nicht erwünscht sind und dass es eben Unterschiede auch gibt mit Besuchen, die über Nacht sind oder zum Beispiel bei Studierenden aus dem Ausland, wenn mal die Schwester zu Besuch kommt und vielleicht 2 Wochen bleiben will, das muss man einfach vorher absprechen.
Und das vermitteln Sie auch, diese Gespräche?
Ja, das vermittle ich. Ich weise da auch speziell nochmal darauf hin, wenn sich Vermieter und Untermieter treffen, die treffen sich meistens dann eben nach meiner Empfehlung hin und dass man über das Thema redet, wie es ist mit Besuchern. Ich stelle zum Beispiel fest, in kleinen Wohnungen ist es vielleicht unangenehm, wenn jemand übernachtet, wenn ein Freund übernachtet. Und
aber natürlich, es ist ja noch jemand, der auch in die Privatsphäre mit eindringt.
Ja, aber ich habe es auch schon manchmal erlebt, dass wenn man sich vertraut ist, wenn man jetzt ein halbes Jahr zusammen wohnt und sich gut kennt, dass sich das auch einfach von selber ergibt.
Gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie uns das Wohnen für Hilfe-Projekt vorgestellt haben. Ein Projekt, das es in Großstädten gibt, meist in Städten, wo es viele Studenten gibt, in Studentenstädten. Sie können sich erkundigen im Internet, ob es das Wohnen für Hilfe-Projekt auch in Ihrer Stadt, in Ihrer Nähe gibt. Sollte es das nicht geben, dann möchten wir Sie ermutigen, doch Eigeninitiative zu zeigen, wenn Sie das Bedürfnis haben, dass jemand bei Ihnen wohnt oder wenn Sie selbst für Ihr Kind oder für sich selber einen Wohnraum suchen, dass Sie einfach herum fragen, wo es das gibt. Frau Tauer, ich wünsche Ihnen und Ihrer Arbeit alles Gute, das Generationenprojekt, die Wohnpartnerschaften, alternative Wohnformen für Alt und Jung. Alles Gute für Sie.
Vielen, vielen Dank. Wiederhören.
Auf Wiederhören. Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal die Nummer vom Hörerservice. Das ist die 0700 7525 7525. Das nennt sich Wohnen für Hilfe Projekt. Unter diesen Worten gibt es auch schon etliche Einträge im Internet. Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, dann surfen Sie doch einfach mal ein bisschen rum und schauen, was sich da finden lässt. Sie können auch ins Internet gehen auf unserer Homepage horeb.org. Dort sind die Kontaktdaten von Frau Tauer zu finden. Die Sendung können Sie herunterladen von unserer Webseite oder auch eine CD bestellen zum Weitergeben. Die 0700 ist da die Nummer 0700 7525 7520. Und die CD kann auch per Mausklick im Internet bestellt werden. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wissen, wir sind ein Radio, ein Hörerradio, wir sind Ihr Radio. Wichtig ist für uns, dass Ihr Gebet und aber auch, dass Sie mit Ihren Spenden an uns denken. Und nur so können wir auch die verschiedenen Dienste Ihnen zur Verfügung stellen. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Mitwirken. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich verabschiede mich von Ihnen jetzt hier im Programm. Geht es weiter mit Musik und Informationen.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.